Jesus, gib uns deinen guten Heiligen Geist, segne, du reden und hören hilf, dass das Gute bleibt. Amen. Ja, Zukunft und Hoffnung, das ist nicht einfach, kein einfaches Thema. Und heute Morgen fiel mir noch etwas ein, so als ich so 13, 14 war, hatte meine Hoffnung einen Namen. Brigitte. Ich habe nie mit ihr mehr als einen Satz gesprochen. Aber das ging über anderthalb Jahre und da hat es mir im Überlebenskampf in der Schule geholfen, dass sie auch da war. Es gab, die stieg drei Straßenbahnhaltestellen nach mir in die Straßenbahn ein. Ich habe geschaut, dass ich eben in der richtigen sitze, die sie benutzt. Und ja, es gab Blicke auf der Hinfahrt, auf der Rückfahrt, manchmal auch, sie war in der Parallelklasse, manchmal in der Pause. Das hat mich, ihr Lehrer ahnt manchmal gar nicht, wie viele Überlebenskämpfer ihr da vor euch habt, Petra. Ne? Das hat mich manches überleben lassen in der Schule. Und irgendwann hat sich das verlaufen. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwelche Brigittes hattet. Wir nehmen uns jetzt mal 10 Minuten Zeit, um mit unserem Nebenmann darüber zu sprechen. Was hat mir Hoffnung gegeben in den unterschiedlichen Zeiten meines Lebens? Was ist deine Hoffnung? Wie ist das heute? Und ich habe gemerkt in der Vorbereitung, das ist gar nicht so einfach. So die Hoffnung in meiner kleinen Welt und die Hoffnung in dieser großen Welt auch, wie da die Dinge zusammenhängen. Und man könnte jetzt in die eine oder andere Richtung auch gehen in der Predigt. Ja, wie ist das weltpolitisch? Und ich merke, da ist manches nicht einfach. Auch da, wo Themen da sind, wo ich merke, zum Beispiel nehmen wir das Thema Israel. Ich habe ein Herz für Israel. Israel ist mir wichtig. Und gleichzeitig, ich habe 7 Monate in Israel gelebt, habe Konfirmandenunterricht mit Palästinensern gemacht und tolle Jugendliche. Und ich merke, es ist manches nicht so schwarz-weiß, es ist manches nicht einfach, manches zerreißt da. Wir waren in Moskau zusammen, haben Seminar gemacht, Ute und ich. Und jetzt sind wir sehr verbunden mit Ukrainern. Und es ist manches nicht so einfach, es ist nicht schwarz-weiß. Wie ist das in unserem Lande? Hoffen, dass unsere Regierung es hinkriegt. Aber was sollen sie eigentlich hinkriegen? Was ist da meine Hoffnung? Mehr Netto vom Brutto? Politisch, wenn wir da sind wir schnell auf dünnem Eis. Und habe dann geschaut im Duden, was ist nach dem Duden Hoffnung? Und da steht dann, Hoffnung ist eine positive innere Ausrichtung und eine positive Erwartung, dass etwas Wünschenswertes eintritt. Tja, also ich habe die Hoffnung, dass ich bis Ostern 10 Kilo abnehme. Tja, ich habe auch die Hoffnung für unser Gemeindeleben, dass wir an Lebendigkeit zunehmen. Ich könnte sagen, ich habe auch so eine vorsichtige, vielleicht auch nicht so große Hoffnung auf eine Rentenreform, dass die Bedarfe der jüngeren Generationen da stärker berücksichtigt sind. Tja, was haben solche verschiedenen Hoffnungen gemeinsam? Was sind denn wichtige Faktoren, dass Hoffnungen erfüllt werden? Und da gibt es eben noch einiges. Ich habe Israel genannt oder die Palästinenser, ein Ende des Krieges in der Ukraine und. Jetzt die Situation im Iran. Manche Hoffnungen bei mir sind kleiner, manche größer. Und manchmal erlebe ich im Alltag, können Hoffnungen auch sehr konträr sein. Unser jüngster Sohn hatte mit seiner Frau Kontakt zu einer therapeutischen Gemeinschaft in Brasilien. Meine Hoffnung war, dass da was passiert und die nach Brasilien gehen. Die Hoffnung der Mütter und der Großmütter war aber eine andere. Da wird es dann, da kann es dann schon manchmal schwierig werden. Hoffnung hat da manchmal einen gemeinsamen Nenner. Und der ist dann, dass die beiden einen guten Platz haben für ein gutes Leben. Und wir könnten in die große Welt gucken, in die Zusammenhänge kompliziert. Da wird es noch mal komplizierter. Wie ist das zum Beispiel mit der Hoffnung der Menschen im Pazifik, in so Inseln wie Kiribati oder viele Inseln der Malediven oder Fidschi und anderes? Das Schwinden ihrer Hoffnung auf ein Überleben ihrer Inseln, das hängt auch mit unserem Wohlstand zusammen. Und ich merke da, ich kann da gar nicht so richtig weiterdenken an der Stelle. Nachfolgende Generationen werden da wohl nicht mehr in ihrer Heimat leben können. In dem Predigttext heute, da geht es auch um Menschen, deren Heimat auf eine gewisse Weise untergegangen ist. Und die Ursachen sind vielschichtig. Die einen, die würden sagen, da war eine feindliche Großmacht. Im Nordreich waren es zunächst die Assyrer, dann kamen die Babylonier, hier die Babylonier. Die Großmacht hat gegen sie Krieg geführt und diesen gewonnen. Und dann wurde die Oberschicht, die Führungsschicht, die Bildungsschicht und ganz wichtig die Handwerker und andere wurden über 1000 Kilometer entfernt dann nach Babel deportiert. Alte Leute, angeschlagene Menschen, die nicht so bedeutsam waren gesellschaftlich, die wurden zurückgelassen. Deutlich über 1000 Kilometer zu Fuß, Wüste, ich weiß nicht, wie die Straßenverhältnisse waren. Und interessant auch damals, es ging auch um Geopolitik und ging um Bruttosozialprodukt und einiges andere. Man hätte das wahrscheinlich nicht so formuliert. Die Babylonier brauchten Fachkräfte, wie sich Themen doch wiederholen. Und man hat sie sich geholt. Und sie konnten dann, habe ich nachgelesen, auch mit gewissen Freiheiten da leben, wenn man sich eben an die Regeln hielt. Was war ihre Hoffnung, entfernt von der Heimat? Dass schnell alles wieder gut wird. Dass es bald ein Zurück gibt in das verheißene Land, das war die Hoffnung. Und die Populisten der damaligen Zeit verstärkten diese Hoffnung. Es wird bald wieder alles gut. Es geht bald wieder nach Hause, es wird wieder so sein wie in den guten alten Zeiten. Und die Konsequenz war, man lebte zunächst mal improvisiert, notdürftige Behausung. Auch hat man sich erst mal eingeschränkt von den Lesungstext, der auch Predigttext, ich werde ihn uns gleich noch mal in Auszügen lesen. Also man hat sich erst mal eingeschränkt, was Heiraten, was Kinderkriegen anbetrifft. Dies wird auf nach der Rückkehr verschoben. Und genau in diese Situation, da kommt dieses Kapitel, ist ein Brief des Propheten, der Jeremia, der unter den Seinen nicht unumstritten war. Da kommt dieser Brief. Also dieser Jeremia, der war in der Lage, sich eigentlich immer wieder auch unbeliebt zu machen bei seinen Leuten. Und hat sich als Prophet bei Gott auch nicht unbedingt aufgedrängt. Im ersten Kapitel kann man da auch nachlesen. Also da war er keiner, der hier schrie. Ein Brief von ihm erreicht diese Deportierten und wir können spekulieren, wie sie ihn gehört haben, wie sie seine Worte wahrgenommen haben. Ich lese uns nochmal einen Auszug von dem Text, den wir vorhin in der Lesung gehört haben. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Nährt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Und dann suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl geht, also der Stadt, so geht es auch euch wohl. Denn so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, lasst euch durch die Propheten, die bei euch sind, und durch die Wahrsager nicht betrügen und hört nicht auf die Träume, die sie träumen. Denn sie weissagen euch Lüge in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort zurückbringe. Also nicht nächstes Jahr, sondern 70 Jahre. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr, und will euch wieder an diesen Ort bringen, wo ich euch habe wegführen lassen. Das ist schon ein ziemlich bemerkenswertes Wort in diese Situation hinein. Und vielleicht können wir gar nicht so schnell hören, wie revolutionär das ist. Also nicht, Leute, nicht in ein, zwei Jahren zurück nach Lauben und Babenhausen. In 70 Jahren gibt es ein Zurück. Und die Leute waren schon in der Lage, ihr Lebensalter mit 70 zu addieren, was das heißt. Und dann das andere, suchet der Stadt Bestes. Ich weiß nicht, wer hat das schon mal gehört? Suchet der Stadt Bestes, so ein biblisches Wort, was in verschiedenen Zusammenhängen immer mal wieder auftaucht. Suchet der Stadt Bestes. Und das kann man so gut auf die eigene Gemeinde beziehen und das kann man so gut auf die eigene Stadt beziehen. Und hier ist das Spannende, es geht um Babel. Suchet das Beste Babels. Das Zentrum der Macht, dieser Macht, die die Deportation vorgenommen hat, und es geht noch weiter. Es soll auch für die Babylonier gebetet werden. Bei den Auslegern habe ich gelesen, dass es das erste Mal in der Bibel ist, wovor eine Aufforderung da ist, für ein fremdes Volk zu beten. Also es soll für die Babylonier gebetet werden. Für sich alles eigentlich nicht unbedingt Worte, die Hoffnung stärken, oder? Zunächst mal hier. Aber biblische Worte wollen im Zusammenhang, im Kontext auch verstanden werden. Das Ende Babels wird auch angedeutet und eine Rückkehr in das verheißene Land prophezeit. Nicht unbedingt für die Adressaten da, aber für die Nachkommen. Ein Wort, welches Hoffnung wirken soll, welches Hoffnung wirkt. Das, was ihr jetzt erlebt, das ist nicht das Letzte. Es wird vieles wieder gut. Zwar später, aber. Und dann das, und das scheint mit Hoffnung auch elementar zusammenzuhängen, dann kommt etwas Wichtiges und ihr könnt etwas dafür tun, dass euer Leben auch schon jetzt lebenswerter wird. Und dann kommt diese Aufforderung, baut Häuser und wohnt darin. Wohlwissend, also nach 70 Jahren hat eure Family mit dem Haus nichts mehr zu tun, was ihr da baut. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Gestaltet euch euren Lebensraum, baut euch Häuser, eben nicht für die Ewigkeit, pflanzt Gärten. Gärten, das können Orte der Hoffnung sein. Wir haben das vorhin im Anspiel hier so schön auch und bildhaft mitgekriegt. Das ist ja toll, wenn der Samuel schon an seine Enkel denkt. Ne? Da, also. Ne? Aber das ist etwas. Ne? Also da, ne, auch über mich hinaus. Die Hoffnung, die uns die Bibel vermittelt, geht über mich hinaus. Dieser Satz mit dem Apfelbäumchen wird Luther zugesprochen. Vermutlich, der soll, habe ich nachgelesen, so in den 50er Jahren, so im Wiederaufbau Deutschlands eine ganz große Rolle gespielt haben, in vielen Kreisen so, ne, da etwas zu pflanzen. Und es gibt Hoffnung. Ne, ich pflanze etwas, da wächst etwas. Und es funktioniert eben nicht so, wie ich das vorhin deutlich gemacht habe. Da ist was und dann habe ich den Apfel. Ne, es geht langsam. Ne, und dann kommt irgendwann die Blüte und wir haben einen Apfelbaum im Garten. Das wurde dann durchaus auch mal familiär Konfliktthema. Keine Frucht das Jahr. Das nächste Jahr auch wieder keine Frucht. Dann wieder keine Frucht. Und dann waren irgendwann mal 3 Äpfel. Und die letzten Jahre hat er gut Frucht getragen. Ne, so ist das manchmal. Das ist ein schöpferischer Akt und die Worte erinnern mich auch an die Schöpfungsgeschichte, an die Aufforderung da. Etwas pflanzen. In den frühen 90er Jahren hatten wir als Familie eigentlich zu wenig Geld, um Urlaub zu machen. Über Freunde, da bekamen wir ein leerstehendes Pfarrhaus im Trentino, ein etwas renovierungsbedürftig, also ich kann mich so dunkel erinnern, Matratzen auf dem Boden, und aber irgendwie ganz idyllisch, ganz schön in so einem kleinen Dorf. Wir die einzigen Urlauber in dem Dorf, ansonsten nur Einheimische, die da lebten. Und was wo ich mich daran erinnere, wir hatten an vielen Tagen, kam jemand und brachte uns ein bisschen Gemüse, ein bisschen Obst, mal Blumen. Die kamen zu uns, zu den Ausländern. Und in der Region hat man nicht unbedingt nur positive Erfahrungen mit Deutschen. Ne? Und haben uns was vorbeigebracht, ganz uneigennützig. Und das hat uns total gut getan. Mehr noch als vielleicht die Sache, wir haben uns gefreut, da kommt jemand und schenkt uns was. Ein paar Tomaten, ein paar Gurken, ein paar Äpfel und anderes. Und die wiederum haben sich gefreut, dass wir uns so gefreut haben. Das hat in Bewegung gesetzt. Wir waren berührt. Gärten, das sind etwas, Gärten sind Orte, die schaffen Leben und sind auch Orte zum Teilen. Teilen ist etwas, was Hoffnung stärkt. Denen, mit denen geteilt wird, aber auch bei denen, die teilen. Nichts, das hat nichts mit Amerika first oder Deutschland, Deutschland oder Steding zuerst, ne? Sondern das ist, glaube ich, auch zutiefst antichristlich. Ne? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nicht deswegen, weil es euch zufällt dann. Zeugt Kinder, steht hier, verheiratet eure Kinder, seid fruchtbar und mehret euch. Auch Kinder bekommen ist ein Ausdruck von Hoffnung, es ist etwas in die Zukunft Gewandtes. Können und wollen wir in diese Welt Kinder setzen? Ich vermute, die Deportierten damals hatten ihre Zweifel, wie auch heute Menschen Zweifel, ihre Zweifel haben. Kinder können auch Sorgen bereiten, aber sie können Hoffnung wirken. Und dann ist da noch was ganz Wichtiges, was Hoffnung stärkt. Was denkt ihr? Wie denken andere in eurer Nachbarschaft über euch? Was haben die für Gedanken? Wie sind die positiv, sind die negativ? Wen gibt es, wo ihr vermutet, ach, die haben ganz gute Gedanken über mich? Oder, ach Mensch, da habe ich das Gefühl, die denken eigentlich nicht so gut über mich. Das kann mich beeinflussen. Das kann mich beeinflussen. Auch diesen Faktor Hoffnung in meinem Leben. Wie sind da Gedanken? Wie meine ich? Oft wissen wir es nicht. Wie meine ich? Wie sind da Gedanken anderer über mich? Welchen Einfluss hat das auf mein Leben? Und hier schreibt Jeremia was ganz Wichtiges. Also Gott, der hat erstmal gute Gedanken über dich. Da ist einer, der hat richtig gute Gedanken über dich, Gedanken des Friedens. Er will dir Zukunft und Hoffnung schenken. Er ist für dich. Gott ist für dich. Ja, ich will noch mal zu den drei Beispielen vom Anfang. Was haben das gemeinsam? Meine 10-Kilo-Programm, die Stärkung der Lebendigkeit in der Gemeinde, schwierig, die Bedarfe der jüngeren Generation bei einer Rentenreform. Ich glaube, gemeinsam haben sie das, die positive innere Ausrichtung und die positive Erwartung, die sind schon wichtig. Aber davon habe ich noch kein Kilo abgenommen. Und ich kann denken, ja, mehr Lebendigkeit in der Gemeinde, also Pfarrer, Kirchenvorstand, macht mal. Und auch da komme ich drin vor. Wo ist da mein Platz? Wo bin ich da hingestellt? Und schwieriger ist es sicherlich bei so Themen wie Rentengerechtigkeit, wobei ich da auch denke, wo sind wir da als Christen auch gefragt? Vielleicht auch die, die vielleicht ein bisschen mehr haben. Wäre das so ein großes Problem, wenn es bei uns 1-2 Prozentpunkte weniger wären bei der Rente, damit andere mehr haben? Wie kann da ist manches politisch schwierig, umsetzbar und so weiter, aber das Fatale ist mein Eindruck in unserer Gesellschaft, wenn Politik sich daran trauen würde, würden sie nicht wiedergewählt werden. Wie ist das da? Manches ist nicht so einfach. Ist das ein weniger an Leben, wenn ich weniger netto vom Brutto habe? Muss das so sein? Ich kann so sagen, unser Leben war, wir haben eine große Wohnung mit 5 Zimmern zu zweit. Unser Leben war nicht schlechter, als wir die mit 5 Personen bewohnten. Wir haben 2 Autos. Unser Leben hatte nicht mehr Mangel, als wir nur ein Auto hatten. Also wie ist das? Wir sind da schnell bei dem Thema Hoffnung in der Verbindung zu dem, was wir haben. Geht es nicht mehr um das, wo wir zu dem, was wir sind und um die Beziehung, in denen wir leben? 2 Gedanken noch. Viktor Frankl, Psychotherapeut, jüdischer, im Konzentrationslager gewesen. Er sagte, dass was für Hoffnung wichtig ist, ist, dass Menschen einen Sinn sehen. Und die, die im Konzentrationslager überlebt haben, dass die einen Sinn in ihrem Leben gesehen haben. Das spielt eine große Rolle für die Hoffnung. Und dann etwas Zweites noch. Habt Acht, dass ihr nicht von Feindbildern dominiert sind. Da gibt es manches Große und manches Kleine. Und das Interessante ist, wir kommen bei manchen Bildern dann sehr schnell zusammen. Wir können sehr schnell über Mangel sprechen und es wird alles teurer und die und was und so weiter. Und Feindbilder schaffen schnell eine Verbindung. Das ist das Tückische an ihnen. Aber es hilft nur kurzfristig. Sie schaffen keine Hoffnung. Lasst uns da achtsam sein, dass wir uns da nicht dominieren lassen. Sie tragen langfristig nicht. Gott hat gute Gedanken über dir und auch über deinen Nächsten und sogar über deinen Nächsten aus Babel. Suche Gutes für sie, dann wird es dir wohl ergehen. Und Hoffnung hat einen Namen. Jesus. Amen.